Während der Umstand der Kontrollstation lösen Sie Stern und Kasten.
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020. Folge 43. Die endlose Schlacht von Nicolas Büchse und Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 46 vom 6.11.2020. Gelesen von Günther Schossböck. Die Wahl ist zu Ende. Das Land gespalten wie nie. Der Kampf um das Weiße Haus geht weiter. Jetzt übernehmen die Anwälte. Dieser Wahlabend hat Fianna Tulip aus Brooklyn nicht die Verzweiflung nehmen können. Die Verzweiflung darüber, dass es eine Hälfte Amerikas gibt, die diesem Mann noch immer ihre Stimme geben will. Nach all dem Rassismus und Sexismus, nach all der Korruption, nach all dem Hass und selbst auch nach seiner katastrophalen Corona-Politik, die, so erzählt sie, ihrer Mutter das Leben nahm. Ein Erdrutschsieg für Joe Biden hätte späte Gerechtigkeit für meine Mutter bedeutet, sagt sie. Die war ein Kind mexikanischer Einwanderer und arbeitete als Atemtherapeutin in einem Krankenhaus in Texas. Im Juni kümmerte sie sich gerade um einen Patienten, als dessen Tochter in den Raum kam. Als meine Mutter sie bat, eine Maske aufzusetzen, sagte die Frau: »Wenn mein Präsident sagt, man braucht die nicht aufzusetzen, dann mache ich das auch nicht.« Kurz darauf erkrankte die Mutter an Covid-19 und starb an Komplikationen. Im Alter von 64 Jahren. Ich bin davon überzeugt, dass die Regierung meine Mutter hätte schützen können, wenn sie sich für Masken ausgesprochen hätte. Stattdessen hat Donald Trump die Menschen belogen, weil er dachte, er könnte so seine Wiederwahl sichern, sagt sie. Fianna Tulip, 40, hatte gehofft, die Wahl könnte zum Signal werden, dass die Amerikaner zur Vernunft gekommen sind und wieder zusammenfinden. Es macht mich unendlich traurig, dass ich in einem Land lebe, das so gespalten ist. Wir finden keinen Konsens mehr, selbst im Kampf gegen ein tödliches Virus. 200 Kilometer weiter westlich, in der Arbeiterstadt Scranton in Pennsylvania, findet der Fabrikarbeiter Dave Mitchko, 53, dass sie sich alles hätten sparen können. Die Umfragen, die Expertenanalysen, die 14 Milliarden Dollar, die beide Seiten für diesen Wahlkampf ausgegeben haben. Wer eins und eins zusammenzählen konnte, musste wissen, dass Trump seine Basis noch stärker elektrisiert als vor 4 Jahren. Mitchko, der aus Tradition sein Leben lang Demokraten gewählt hat, ist heute so etwas wie der größte Fan des Präsidenten. Er hat 27.000 Trump-Schilder verteilt. Ein Weltrekord, wie er sagt. Er hat Monate seines Lebens für Trump gegeben, ist zu jedem Event im Staat Pennsylvania gereist und fast seine ganze Nachbarschaft, das Arbeiterviertel Fern Hill, schwenkte um auf Trump. »Er gibt uns ein gutes Gefühl«, sagt Mitchko. »Er lässt Amerika wieder groß werden. Ich bin ein weißer Mann. Na und? Ist das etwa ein Problem?« Es klingt wie eine Befreiung. Trump hat ihm, dem Arbeiter, wieder Stolz gegeben. Und sie haben es Amerika und der Welt wieder gezeigt. Es war wieder eine Protestwahl. Gegen die Eliten. Die Medien. Die angeblichen Experten. Gegen die Panikmacher der Pandemie. All dies war schon am Morgen des vergangenen Mittwoch klar, am Morgen nach der Wahl, obwohl da noch lange kein Gewinner feststand. Am Abend dieses Tages hatte der Stern seinen Redaktionsschluss. Leute wie Dave Mitchko haben dafür gesorgt, dass Amerika sich bei dieser Wahl, anders als von fast allen Demoskopen vorhergesagt, nicht vom Trumpismus verabschiedet hat, dass die Republikaner sich auch nach dieser Wahl nicht von seinem weißen Nationalismus verabschieden werden, dass Trump seine Marke, brachiale Self-Promotion, ausbauen wird. Vor allem haben die Wahlen gezeigt, dass die Hälfte der registrierten Wähler Amerikas, mehr als 67 Millionen Wähler, Eine Ideologie unterstützt, die für das krasse Gegenteil der amerikanischen Ideale Justice and Liberty for All steht. Dies auch ein Abschied von der Generation der Großväter, die einst mit diesen Idealen Europa vom Faschismus befreite und Deutschland die Demokratie brachte. 4 Regierungsjahre dieses instabilen Egomanen, eines Gesetzesbrechers, der keine Steuern zahlt und keine Normen kennt und andere Staaten erpresst, ihm im Wahlkampf zu helfen, haben den Glauben der Trump-Anhänger in ihren Helden noch gestärkt. Die Welt steht ungläubig vor einem Land, das so etwas wie seine eigene Antithese geworden ist. Einem Ort, an dem der American Dream nicht viel mehr als ein Mythos ist. Dieser vermeintlichen Supermacht, die sich im Moment der größten Bewährungsprobe als besonders anfällig für das Virus und Verschwörungstheorien erwiesen hat. Einem Land, dessen Markenzeichen, trotziger Individualismus, in Zeiten einer Pandemie tödlich war. Einer Großmacht, in der sich die Hälfte der Bevölkerung abwendet von internationaler Zusammenarbeit und dem Glauben, dass die Welt gemeinsam für eine bessere Zukunft einstehen sollte. Eine Einwanderernation, die keine Einwanderer mehr ins Land lässt. Einem kosmopolitischen Schmelztiegel, in dem Trump seine politische Karriere mit der Botschaft begann: Wir Weißen lassen uns das Land nicht nehmen. Amerika ist mehr als je zuvor ein gespaltenes Land, das es tatsächlich schafft, immer tiefere Gräben zu graben. War die Kluft schon vorher groß zwischen Waffenfreaks und Gegnern, zwischen Abtreibungsfeinden und Befürwortern, zwischen Land und Stadt, links und rechts, Progressives und Conservatives, so hat sie sich durch diese Wahl noch einmal vergrößert. Das Land, das nach Pandemie, Rezession, Polizeigewalt endlich zur Ruhe kommen wollte, kann es nicht. Bidens Botschaft der Heilung, der Einheit, hat nicht funktioniert. Trumps Botschaft des Hasses, der Spaltung, erscheint zu attraktiv. Biden wollte das nicht wahrhaben, rief den Wählern zu: Das ist nicht Amerika. Aber genau das ist Amerika. Kommentatoren haben die dysfunktionale amerikanische Politik als einen kalten Bürgerkrieg beschrieben, in dem jede Partei von der anderen nur noch Unterdrückung fürchtet, in dem nur noch Misstrauen regiert und kaum Raum mehr für Gemeinsamkeiten bleibt. Amerika ist seit Jahren gefährlich auseinandergedriftet, geografisch und ideologisch. Seine Bewohner haben sich abgeschottet in Gruppen Gleichgesinnter, die immer weniger Verständnis für Andersdenkende aufbringen. Weiße Evangelikale stimmten vor 4 Jahren zu 81% für Donald Trump. Es sieht so aus, als habe sich daran dieses Jahr nichts geändert. New York City wird auch dieses Jahr wieder einmal mit mehr als 80% demokratisch gewählt haben. Genauso wie Washington D.C. und San Francisco. Die Westküste und der Nordosten sind demokratische Bastionen. Der Süden und große Teile des mittleren Westens bilden die unverrückbare republikanische Herzkammer. Und für die Menschen in diesen beiden Lebenswelten fühlt es sich immer weniger so an, als lebten sie im selben Land. Der Künstler Edel Rodriguez erklärte am Tag vor der Wahl auf Twitter, wie er die amerikanische Wahlnacht den Europäern beschreiben würde. Es ist so, als würdest du in Paris leben und bis 3 Uhr morgens warten müssen, um zu erfahren, wie Ergebnisse aus einer abgelegenen Ecke von Rumänien dein Leben kontrollieren werden. Joe Biden wollte, um im Bild zu bleiben, Paris und Rumänien zusammenbringen. Er wollte Präsident aller Amerikaner sein. Hatte in seinem Wahlkampf erklärt, dass Präsident Trump mit seinen Normbrüchen, seinem Hass und seinem Rassismus völlig im Gegensatz zu allem stehe, woran Amerikaner glaubten. So sind wir nicht, so ist Amerika nicht, erklärte er immer wieder. Vielleicht doch, muss man nach dieser Wahl sagen. Zumindest eine Hälfte der Bevölkerung. Joe Biden hatte auch erklärt, die Wahl sei eine Abstimmung über die Seele Amerikas. Wenn das stimmt, dann besitzt die Nation eine zutiefst gespaltene Psyche. Fragt man Trump-Anhänger, dann hat sich für sie und Amerika in den vergangenen Jahren vieles zum Besseren verändert. Sie bejubeln die Steuersenkung des Präsidenten, bewundern, wie er dem Land, zumindest bis zum Virus, Jobs brachte, wie er als starker Mann China in Handelskriegen in die Schranken wies und wie er ihnen kaltschnäuzig die Richtermehrheit im Supreme Court sicherte. Und er sprach ihnen aus der Seele, wenn er gegen die Eliten wütete, die Institutionen, gegen Abtreibung und alles, was ihre konservative Lebenswelt zu bedrohen schien. Und wenn er von einem demokratischen Politiker sprach, dann schrien sie auf Kundgebungen, sperrt ihn ein. Fragt man die Demokraten, dann hat Donald Trump die amerikanische Demokratie in den Abgrund geführt und ist dabei, ein korruptes, autokratisches Regime zu errichten. Dann benutzt er die Sprache der Rassisten und Sexisten, um seine Macht zu erhalten. Dann will er sich nur an der Macht halten, um dem Gefängnis zu entgehen. Wie politisiert das Land ist, zeigt sich besonders deutlich am Umgang mit dem Coronavirus. Eine Untersuchung des Pew Research Center kam im Sommer zu dem Ergebnis, dass die öffentliche Meinung zu diesem Thema in den USA so politisch gespalten ist wie in keiner anderen der untersuchten Industrienationen. Während 76% der Republikaner erklärten, die Regierung habe einen guten Job bei der Eindämmung des Virus gemacht, waren es gerade einmal 29% der Demokraten. Solch einen gewaltigen Unterschied fand die Studie in keinem anderen Land. In Deutschland zum Beispiel erklärten im Sommer immerhin 83% der Anhänger der Oppositionsparteien, die Regierung leiste gute Arbeit. Auch bei der Frage, wie sie die Wirtschaft einschätzen, verliefen die Antworten der befragten Amerikaner so sehr entlang der Parteilinien wie in keinem anderen Land. Die Zahl der Republikaner, die erklärten, der Wirtschaft gehe es gut, lag 4-mal höher als die der Demokraten. Nur in einer Frage waren sich Republikaner, Demokraten und Unabhängige einig. Die große Mehrheit von ihnen erklärte, dass die Vereinigten Staaten nun noch mehr gespalten sind als vor dem Coronavirus. Und dann drohten die Republikaner auch noch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl anzufechten. Die Vereinigten Staaten stehen vor der Zerreißprobe. Der Historiker Niels Gelman hat mit diesem Chaos gerechnet. Er hat es in 4 War Games exakt durchgespielt, mit mehr als 100 Experten in allen Details. Eines der Szenarien? Trump ruft sich zum Sieger aus, bevor alle Stimmen ausgezählt sind. Rechte Medien und Republikaner folgen ihm. Wenn sich das Ergebnis mit Eintreffen der Briefwahlstimmen langsam wandelt, schreien sie Betrug. Das ist das Szenario, das wir nicht haben wollen, sagt Niels Gelman, Co-Koordinator dieser Wargames. Gelman, Forscher am Berggruen Institute in Kalifornien, ist ständig in Kontakt mit seinen mehr als 100 Mitstreitern des Transition Integrity Project, Regierungsmitarbeiter, Wahlexperten, ehemalige Pentagon-Offiziere. Seit 2019 schon beschäftigt sie die Frage, die bis zum Eintritt Donald Trumps in die Politik völlig undenkbar war. Was, wenn es in den Tagen nach der Wahl keinen klaren Sieger gibt, die Anwälte anrücken oder Trump einfach nicht gehen will? Wir sind auf das alles vorbereitet, was wir jetzt erleben, sagt Gelman. Auch darauf, dass beide Seiten sich vorwerfen, die Wahl zu stehlen. Selbst darauf, dass Trump das Militär einsetzen will, das er versprochen hat, neutral zu bleiben. Am meisten Sorgen machen uns Auseinandersetzungen auf den Straßen zwischen linken und rechten Gruppen, wie wir sie in Kenosha erlebt haben. Die Gesetzeshüter in den einzelnen Gemeinden sind darauf nicht vorbereitet. Nach einer YouGov-Umfrage erwarten 56% der Wähler einen Anstieg von Gewalt als Folge der Wahl. Und viele handelten. Am Wahltag und schon lange davor. Ladenbesitzer schützten ihre Läden mit Spanplatten. Schon in den Tagen davor hatten Trump-Anhänger einen Bus des Biden-Teams auf der Autobahn bedrängt, wofür Trump sie ausdrücklich gelobt hatte. Der Verkauf von Schusswaffen stieg in diesem Jahr in den USA um 75% auf 20 Millionen. Allein in Michigan, wo es starke Milizen gibt, die die Gouverneurin des Staates entführen wollten, verdreifachte sich der Verkauf. Und nicht nur Republikaner haben zugeschlagen, sondern auch Demokraten. Der Präsident erklärte sich auch prompt weit vor Auszählung aller Stimmen in der Mittwochnacht zum Sieger und wählte dafür als Kulisse das Weiße Haus, wie es nur ein autoritärer Regent machen würde. Er machte klar, dass die Demokraten die Wahl nur durch Betrug gewinnen könnten. Dabei hatte es Trump selbst in einer groß aufgesetzten Kampagne aus 40 Gerichtsfällen darauf angelegt, die Stimmabgabe zu unterdrücken, wie es der renommierte republikanische Wahlrechtsanwalt Ben Ginsburg darlegt. Die International Crisis Group, eine Organisation, die sonst instabile Staaten und Kriegszonen überwacht, ist für die Wahl angereist und kommt zu dem Urteil, dass die größte Gefahr von der vergifteten Rhetorik des Präsidenten ausgeht und seiner Bereitschaft, Konflikte zu erzeugen, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. Amerika ist ein Pulverfass wie zuletzt in den 1960er Jahren, resümiert die renommierte Brookings Institution. Das FBI stellt sich auf Wochen oder Monate gewaltiger Herausforderungen ein und warnt lokale Gesetzeshüter vor der Boogaloo-Bewegung, einer losen Ansammlung rechtsextremistischer Gruppen, die die Wahlen als Ausgangspunkt für einen zweiten Bürgerkrieg sehen. Und im Pentagon und der Nationalgarde haben sie sich auf alle Szenarien vorbereitet. Wie ein hoher Mitarbeiter im Verteidigungsministerium der New York Times offenbarte, rechnen sie damit, dass im Fall großer Konflikte das Militär erst eingreifen wird, wenn die überforderte Nationalgarde in den einzelnen Bundesstaat darum bitten werde. In Zeiten von QAnon verbreiten sich Falschinformationen rasant schnell. Auf Facebook und in konservativen Medien wird schon seit Monaten die Gefahr eines Bürgerkriegs diskutiert und langjährige Kommentatoren wie Glenn Beck, die ein Millionenpublikum haben, stellen Trump-Anhänger darauf ein, dass die Linke einen Masterplan für einen Bürgerkrieg habe. Schon vorher hatte Trump rechtsextremistische Gruppen wie die Proud Boys aufgefordert, sich in Bereitschaft zu halten. Kidnapping-Pläne gegen die Gouverneurin von Michigan hatte er abgetan. Als er schon bei seinem Impeachment vor einem möglichen Bürgerkrieg warnte, erhielt er die Unterstützung der bewaffneten rechten Terrorgruppe The Oath Keepers. Soweit ist es schon. Wir sind am Rand eines heißen Bürgerkriegs. Selbst sein stets loyaler Heimatschutzminister Chad Wolf hatte keine andere Wahl, als zu warnen. Weiße Nationalisten sind ausgesprochen tödlich in ihren grässlichen, gezielten Attacken und versuchen, einen ideologischen Wandel in den USA durch Gewalt, Tod und Zerstörung herzustellen. Tatsächlich kommt Trumps Missachtung demokratischer Übereinkünfte nicht überraschend. Er hat demokratische Wahlen seit 4 Jahren beständig attackiert. 2016, als er fast 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton erhielt, behauptete er, dass Millionen illegal abgestimmt haben. Vor 2 Jahren bei den Midterm-Wahlen beschuldigte er Demokraten, Stimmzettel massiv manipuliert zu haben. Vor diesen Wahlen nun behauptete er, dass wir die Wahlen nur dann verlieren können, wenn sie manipuliert werden. In der Wahlnacht schließlich sprach er bereits von Wahlbetrug, lange bevor überhaupt in allen Staaten die Stimmen ausgezählt waren. Er hat nicht nur einen friedlichen Übergang zu einem demokratischen Präsidenten 2021 verweigert und seine Anhänger auf dieses Szenario eingeschworen, sondern auch eine dritte Amtszeit ins Spiel gebracht. Viele ehemalige Mitarbeiter bestätigten gegenüber der New York Times, dass Trump Gewalt willkommen heißt, um in all dem Chaos dann Truppen anfordern zu können. Er habe nur noch Anhänger um sich, die den impulsiven Mann nicht stoppen werden oder wollen. Die Frage ist nicht so sehr, wie sich das Militär verhält, sagt Nils Gilman. Die Entscheidungen fallen in den entscheidenden Staaten, in den Parlamenten, dort bei den Gouverneuren. Und auch die sind komplett gespalten. Jetzt kommen Scharen von Rechtsanwälten und nehmen alles auseinander. Die Republikaner haben eine Armee aus etwa 8.500 Anwälten zusammengestellt. Und einer von ihnen ist Andrew Barbin, 59, aus Mechanicsburg. Er hat nie eine Wahlnacht wie in dieser Woche erlebt. Er ist der versierteste Anwalt der Republikaner in Pennsylvania und jetzt Trumps treuer Helfer. »Auf Leute wie mich kommt es an«, sagte er selbstbewusst, als er vor der Wahl mit dem Stern sprach. »Ich habe 30 Jahre Erfahrung mit Wahlrecht und auf diesen historischen Moment hingearbeitet.« Schon Wochen vor der Wahl stand seine eigene Armee aus Anwälten, Wahlbeobachtern, Wahlhelfern bereit. Sie haben für diesen einen Moment trainiert, haben rund um die Uhr Wahlurnen beobachtet und Postarbeiter, um Betrug aufzudecken und die Gegenseite auszuspionieren. »Es ist eine umfassende Operation«, sagt er stolz. »Politik ist Kontaktsport.« Man hat den Eindruck, es handelt sich für ihn weniger um eine Wahl, denn um eine Schlacht. »Ich habe meinen Beobachtern gesagt, wenn einer nicht wählen darf, weil er keine Maske trägt, ruft mich an«, sagt Barbin. »Wenn ihr seht, dass einer mehrere Wahlumschläge abgibt, ruft mich an.« »Und was machen Sie dann?« »Ich ziehe in derselben Minute mit einer Eingabe vors Gericht. Es wird hunderte Gerichtsfälle geben.« Barbin steht in der Woche vor der Wahl in seinem Büro in einem Vorort von Harrisburg, der Hauptstadt von Pennsylvania, und rasselt die Möglichkeiten des Wahlbetrugs herunter. Dabei beschuldigt er ausschließlich Demokraten. Postarbeiter schmeißen die Briefwahlumschläge der Soldaten weg. Sie schmeißen die Stimmen aus konservativen Gegenden weg. Sie unterdrücken die Stimmabgabe, indem sie Chaos stiften, wie bei den Unruhen in Philadelphia. Sie werfen mehrere Umschläge in die Wahlkästen, was illegal ist. Wie viele Fälle kann Barbin nachweisen? Das kann er nicht sagen. Es geht ihm nicht um Einzelfälle. Es geht darum, den Krawall zu erzeugen, den der Präsident braucht, um die PR-Schlacht nach der Wahl zu gewinnen und den Supreme Court einzuschalten. Sein größter Komplize dabei ist Justizminister Barr, der unter anderem behauptete, seine Leute hätten in Texas jemanden angeklagt, der 1.700 Stimmen abgegeben hat. Eine Falschdarstellung. Auch Barr setzt darauf, so viel imaginäre oder wahre Fälle zu verfolgen, bis die ganze Wahl wie ein einziger Großbetrug erscheint. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass Wahlbetrug äußerst selten ist, auch bei Briefwahl. Landesweit beträgt der Anteil betrügerisch abgegebener Stimmen bei Wahlen nach Berechnungen der New York University 0,0025%. Der Staat Washington, der seine Wahl ausschließlich per Briefwahl durchführt, kam auf 142 Fälle unter 3,2 Millionen Wählern. 0,004%. Doch dieses Mal sind die Demokraten auf diese Angriffe vorbereitet. Zu oft haben sie unter den drakonischen Methoden der Republikaner gelitten. Am deutlichsten bei der Wahl 2000 zwischen dem Demokraten Al Gore und dem Republikaner George W. Bush in Florida, die am Ende vor dem Supreme Court verloren ging. Hunderte Anwälte stehen heute für die Demokraten bereit, in jedem Staat. In Pennsylvania haben sie das Filmen von Wählern in Wahllokalen verbieten lassen. Sie haben in einigen Gemeinden den Milizen das Tragen von Waffen am Wahllokal verboten, weil es als Einschüchterung gesehen werden kann. Sie haben außerdem Anleitungen online gestellt unter dem Motto »Stoppt den Coup«. Da heißt es, während diese Betrugsszenarien eintreten, ist es eure Pflicht, sie zu unterbinden und ein Wahrnehmen des demokratischen Prozesses einzufordern. Juraprofessor Lawrence Douglas ist ständig in Kontakt mit der Partei. Er hat extra ein Buch geschrieben über Trumps dreckige Methoden, eine Art Anleitung zur Rettung der demokratischen Wahlen mit dem Titel »Will he go?« Er verkündet, 2000 bei Gore vs. Bush waren die Demokraten immer zwei Schritte hinterher. Das wird jetzt nicht passieren. Auf jedes Szenario in der sich jetzt ankündigenden Wahlschlacht via Gerichtssaal sei man vorbereitet. Douglas ist die ganze Wahlnacht wach geblieben. Wie so viele glaubt er, dass über die große Richtung der USA erst nach dieser Wahl entschieden wird. Dass ein Präsident demokratische Wahlen dermaßen angreift, ist vorher nie geschehen. Hinzu kommt, dass wir ein archaisches, byzantinisches, ja gefährliches Wahlsystem haben, um einen Präsidenten zu wählen. Du kannst insgesamt 5 Millionen Stimmen Vorsprung haben, aber das reicht nicht, wenn sich 5000 Stimmen in Pennsylvania beseitigen lassen, um damit die Wahl zu entscheiden. Das vielleicht größte Problem: Das amerikanische Wahlsystem hat kein System. Es gibt 50 Systeme, denn jeder Staat hat eigene Wahlgesetze. Nicht nur das, es gibt eigentlich mehr als 3000 Systeme, denn jeder Landkreis hat eigene Spezifizierungen. Sorgen macht Douglas die Macht des Supreme Court, den Trump gerade mit einer weiteren erzkonservativen Richterin besetzen konnte und der damit eine 6-3 Mehrheit hat. Douglas geht das Szenario im Detail durch, wenn es jetzt um die Anfechtung von Briefwahlstimmen geht. Die Rolle des Supreme Court ist dabei höchst zweifelhaft. Es wäre der größte Skandal, wenn Trump aufgrund eines knappen Vorsprungs die Wahl gewinnt, weil Stimmen nicht mehr ausgezählt werden. Und wenn dann auch noch die gerade von Trump nominierte Amy Coney Barrett die entscheidende Stimme abgibt, dann gäbe es offenen Widerstand im Volk. Und wenn Trump das Militär ruft? Notstandsgesetze gibt es in der Verfassung nicht. Er könnte höchstens den Insurrection Act ausrufen. Das wollte er schon mal, im Juni, als er Militär einsetzte gegen friedliche Demonstranten am Lafayette Square. Barr und Verteidigungsminister Mark Esper haben ihn daran hindern können. Wahrscheinlicher ist, dass wir Chaos und Unordnung haben. Bis zum 20. Januar. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten: Redaktion. Telefon: 040 3703 7242. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon: 0341 7113 120. Fax: 0341 7113 125. E-Mail: info@dzblesen.de. Internet: www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10 0. BIC WELADE 8LXXX.